mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner 7. Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. In den letzten beiden Podcast-Folgen habe ich mich ja bereits mit dem Thema Low-Cost-Broker beschäftigt. Wir haben dazu einmal mit Erik Potzowait von Scalable Capital zu deren neuen Broker-Angebot gesprochen. Und zuletzt habe ich das Thema Low-Cost-Broker ausführlich thematisiert und habe Ihnen Tipps gegeben, worauf Sie bei der Auswahl eines passenden Low-Cost-Brokers achten sollten. Für diese Folge habe ich mir nochmal einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich spreche heute mit Christian Hecker, dem Gründer des Neobrokers Trade Republic, der in einem atemberaubenden Tempo bereits über 150.000 Kunden gewinnen konnte. Mit dem Konzept hat Trade Republic aber nicht nur Kunden gewinnen können, sondern auch wichtige Venture Capital Investoren. So ist kürzlich unter anderem Peter Thiel, einer der Geldgeber von Facebook, als Investor eingestiegen. Mit Christian spreche ich über die bisherige Trade Republic Geschichte, über die Vision von Trade Republic und versuche zu ergründen, wie man die wichtigsten Investoren von seinem Angebot überzeugt. Ich wünsche Ihnen nur viel Spaß mit Christian Hecker von Trade Republic. Ja, hallo Christian, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute zu sprechen. Trade Republic ist ja eh in aller Munde und in den Medien sehr präsent. Magst du vielleicht unseren Zuhörern mal kurz erzählen, was Trade Republic überhaupt so macht?
Gerne, ja. Also erstmal hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute auch dann dabei zu sein und ja, ein bisschen über Trade Republic zu erzählen. Trade Republic ist ja Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker. Sprich, wir befähigen Menschen dazu, mit nur 3 Tabs auf dem eigenen Handy Aktien, ETFs und Derivate zu handeln, ja, und damit quasi auch ihre Vermögensvorsorge in die eigene Hand zu nehmen.
Und das scheint ja auch bei den Kunden momentan ganz gut anzukommen. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ich habe bei euch auf der Webseite mal nachgeschaut. Du bist ja für den Bereich Aufbau und strategische Entwicklung verantwortlich. Ihr seid ja 3 Gründer. Mhm. Vielleicht erklärst du mal auch, was das bedeutet und wie kann man sich so einen typischen Arbeitstagesablauf von dir vorstellen. Wie schaut der so aus?
Klar, also ich habe gegründet mit dem Thomas und dem Marco zusammen. Der Thomas, sage ich mal, kümmert sich um die gesamte Bankinfrastruktur und der Marco verantwortet quasi die mobile Applikation, die App, also das Look and Feel des Produktes. Ja, und ich kümmere mich quasi um den Bankbetrieb, Aufbau der Bank im Hintergrund, also alles das, was dahinter steht, damit am Ende des Tages halt eben eine Wertpapierorder provisionsfrei sein kann, seien das Partnerbeziehungen, Dialoge mit der Aufsicht oder Regulatorik. Und dann eben auch der strategische Ausbau und auch eben die Absprache mit Investoren, also quasi ein buntes Feld. Und wo man sagen muss, dass wir da schon im Gründungsteam und mit dem weiteren Management sehr eng im Austausch stehen und eigentlich laufend immer zusammen die Vision der Trade Republic versuchen weiter auszubauen. Der Tagesablauf beginnt eigentlich immer sehr früh. Unser Aktienhandel oder Börsenhandel beginnt ja 7.30 Uhr morgens, also versuchen wir eigentlich immer so, um 7, 37 auch im Büro zu sein, um dann dort einfach dabei zu sein. Und ich glaube, dann kann man so ein bisschen den Tag und auch die Woche immer so in 2 Themen teilen. Einmal Betrieb des Geschäftes und strategischer Aufbau oder Ausbau des Geschäftes. Also quasi einfach die Kunden, die Trades, der Kundenservice, alles das, was einfach anfällt, wenn man eine Bank betreibt, muss gemanagt und verbessert werden. Und auf der anderen Seite eben halt auch der strategische Ausbau, Identifikation von neuen Funktionalitäten, Dialog mit Kunden und dann das Umsetzen dieses Feedbacks.
Ihr habt ja, wenn man sich das auch mit den anderen Low-Cost-Brokern mal vergleicht, habt ihr ja eine eigene Banklizenz. Also ihr seid ja eine sogenannte Wertpapierhandelsbank. Das ist aus meiner Sicht auch ein wirklicher Wettbewerbsvorteil. Das befähigt euch wahrscheinlich, ein paar Sachen zu machen, die andere nur mit Partnern zusammen machen können, oder?
Ganz genau. Also wir sind schon seit 5 Jahren dabei und haben auch wirklich da 3, 4 Jahre gebraucht, um alles aufzubauen. Und wir haben eben nicht nur die eigene Lizenz als Wertpapierhandelsbank, sondern eben auch die gesamte Technologie dahinter. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eigentlich von der ersten Zeile Code an in dieser Bank alles selbst aufgebaut haben. Ja, weil wir einfach gesehen haben, dass das, was in der Industrie vorhanden ist und auch teilweise das, wo heute andere Neobroker darauf basieren, nicht zukunftsfähig ist. Und dass man einmal auf der grünen Wiese das neu aufbauen muss, damit man nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen eben das beste Angebot aufbauen kann, das sich langfristig am Kundennutzen orientiert. Und da war uns eben auch sehr wichtig, unabhängig zu sein und quasi mit einer eigenen Banklizenz auch wirklich der Gegenpart des Kunden zu sein. Ja, also du bist bei Trade Republic Kunde der Trade Republic Bank, nicht irgendeiner Drittbank und kannst dich somit dann auch auf uns verlassen.
was sind es jetzt zum Beispiel für, sagen wir mal, Services oder Prozesse, wo du sagst, wo andere jetzt nicht zukunftsfähig aufbauen?
Na, wir haben uns dann angeguckt, was ist die gesamte Value Chain eines Brokers, also bedeutet erstmal die Abwicklung, die Verwahrung eines Wertpapiers, alle Service-Dienstleistungen, die da drumherum kommen, und da gibt es sicherlich heute auch funktionierende Systeme, aber wir haben eben einfach alles neu aufgebaut mit modernster Technologie, um einfach gewisse Prozesse, Abläufe, Synchronisationsvorgänge in Echtzeit durchzuführen, weil wir glauben, nur so funktioniert der Wertpapierhandel der Zukunft, ja, dass man in 3 Tabs nicht nur auf dem Handy handeln kann, sondern eben auch in Sekundenschnelle eigentlich seine Abrechnung erhält, seine Steueroptimierung unterhält und der wirklich einfach live dabei ist.
Ihr habt ja, bevor ihr mit Trade Republic gestartet sind, da haben wir uns ja auch ursprünglich, wir haben gerade auch vorher im Vorfeld drüber gesprochen, 2015 getroffen, auf einem Hackathon bei der UniCredit Bank. Da hattet ihr damals, oder wir sind da lange zusammengesessen und haben über dieses Thema gesprochen. Da wart ihr, glaube ich, aber noch in der Startphase oder in der Vorevaluierungsphase. Und seitdem beobachte ich euch auch so ein bisschen und verfolge euch. Und ihr wart ja auch mal bei der Comdirect in dieser Startup-Garage und habt dann eurer, sagen wir mal, Börsenspiel-App gearbeitet. Kannst du da uns ein bisschen was über diese Zeit auch erzählen? Wie das sozusagen, wie ist das Trade Republic eigentlich insgesamt entstanden?
Genau, also ich habe ja vor Trade Republic im Investment Banking gearbeitet. Der Thomas wollte seinerzeit promovieren in der Physik in München. Und so haben wir dann damals zusammengesessen, 2015, und haben eigentlich was auf das Whiteboard geschrieben, was heute immer noch gilt. Nämlich, dass wir den Zugang zum Kapitalmarkt vereinfachen wollen, erleichtern wollen für viele Menschen, weil wir glauben, dass die eigenverantwortliche, langfristige Kapitalmarktanlage ein Thema der Zukunft ist, das viele, viele Menschen bewegen wird. Und da wollten wir eine Lösung für aufbauen, die eben einfach, sicher und günstig ist, damit jeder sie nutzen kann. Und wenn man sich dann so einem Riesenmarkt und aber auch verschlossenen Markt wie dem Brokerage nähert, da muss man sich erstmal Wissen ansammeln. Und somit haben wir eben in verschiedenen Stationen am Anfang mit diesen Hackathons, wo wir uns auch kennengelernt haben, und dann später eben auch mit der Comdirect und anderen Partnern, sage ich mal, durch diese Industrie durchgetastet. Aber die Vision quasi, eine eigene Bank aufzubauen, die Technologie aufzubauen, ist dann auch in dieser Phase entstanden, weil alles das, was wir gesehen haben, hat uns nicht überzeugt, dass das der Weg in die Zukunft ist. Und somit haben wir dann, während wir eigentlich die Bank aufgebaut haben, damals mit Neon Trading eine Börsenspiel-App einfach mal hochgestellt, wo wir dann quasi simulierten Handel angeboten haben, weil wir natürlich unser Produkt ganz schnell in die Hände von Leuten bringen wollten, damit sie auch ausprobieren und uns auch Feedback geben, wie das bestmögliche Angebot heute aussehen kann.
Wisst ihr das, ob von dieser Spiel-App, sage ich mal, Börsenspiel-App, ob da auch Kunden dann zu Trade Republic gewechselt sind, also User zu Kunden geworden sind?
Ja, tatsächlich schon. Also wir hatten damals glücklicherweise mehrere tausend Nutzer in den Börsenspielen, und es gibt heute Kunden, die sind de facto schon seit 4 Jahren bei uns in der App, natürlich immer andere App, andere Brand, aber kennen und nutzen uns schon so lange, und das ist schon immer echt ein cooles Gefühl, wenn man die Leute dann trifft, die ähnlich wie du uns schon seit den ersten Tagen mitverfolgen.
Ja, das ist gut, da hat man ja auch so ein bisschen, Multiplikatoren oder Evangelisten, glaube ich, nennt man es in der Startup-Szene, so Ultra-Fans nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja. Wie war das bei der Comdirect? Meinst du, die ärgern sich, dass sie euch da sozusagen ein bisschen unter die Fittiche genommen haben und jetzt da einen schon, würde ich sagen, spürbaren Konkurrenten im Trading-Bereich haben?
Nein, also wir haben uns damals kennengelernt und hatten, glaube ich, gemeinsam auch die gleiche Vision, also eine Zukunftsidee für Kapitalmarkthandel zu formulieren, haben dann da auch mit Herzblut, glaube ich, gemeinsam dann gearbeitet. Es hat dann aus mehreren Gründen einfach nicht zusammengefunden, und wir sind dann eben am Ball geblieben und haben dann mit Trade Republic das Produkt auch gestartet. Manchmal sind Sachen so, dass sie nicht zusammenfinden und dann anders passieren, aber ich glaube, das ist ganz normales Geschäftsleben.
Erwartet ihr, dass jetzt aus dem Hause der etablierten Online-Banken, wie jetzt Consors, Comdirect und so weiter, da auch solche, sagen wir mal, Low-Cost-Broker entstehen, so als Zwei-Marken-Strategie vielleicht, um einfach andere Zielgruppen auch ansprechen zu können?
Ja, also ich glaube, was man sicherlich prophezeien kann, ist, dass es einen Trend, und den sehen wir in Amerika ja auch schon, zu niedrigen Gebühren gibt. Ja, ich glaube, der Kostendruck in der Industrie ist da. Was aber dann schon immer, glaube ich, zu unterscheiden ist davon, was dahinter steckt für einen Motor, also für eine Infrastruktur. Mhm. Und da haben wir ja, wie schon anfangs gesagt, viele Sachen gesehen, die wir glauben, einfach nicht langfristig skalierbar zukunftsfähig sind, auch vor allem mit diesem Preismodell. Und deswegen glaube ich, muss man unterscheiden, was ist das Angebot vorne und wie nachhaltig ist das? Also wir mit Trade Republic wirtschaften halt Geld in diesem Modell und arbeiten so effizient, dass wir den Leuten wirklich mit gutem Gewissen provisionsfreiem Handel anbieten können und das eben kein Lockgebot ist. Also das ist wirklich das Gründungsversprechen entsprechend der Trade Republic, provisionsfreien Handel anzubieten und das auch nachhaltig zu tun mit unserem Geschäftsmodell. Und dafür haben wir die Technologie eben selbst aufgebaut.
Die Frage stellt sich natürlich, woran verdient ihr dann? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, die Kosten sind massiv nach unten gezogen worden und skalieren natürlich dann ab einer gewissen Größe auch entsprechend. Das heißt, die, ich sage jetzt mal, Kosten pro Order, wenn man das so vielleicht nennen darf, die reduzieren sich immer weiter. Und dann hattet ihr in verschiedenen Medien ja auch schon mal so Zahlen rausgegeben, dass ihr pro Transaktion so eine Rückvergütung quasi von dem Handelspartner bekommt. Das ist ja das gängige Modell auch von den, sagen wir mal, Gratisangeboten. Und damit reicht dann der Umsatz. Damit kann man dann ein tragfähiges Geschäftsmodell aufbauen.
Genau, also ich glaube, die Erlösseite war eigentlich die große Frage, weil wir haben auch sehr früh etwas erkannt, was viele Brokerage-Kunden eigentlich nicht wissen, dass nämlich ein Broker meist nicht nur über die Provision vom Kundengeld verdient, sondern eben auch mit der von dir angesprochenen Rückvergütung. Und somit war unsere Frage eigentlich nicht, wie können wir ohne Gebühren Geld verdienen, sondern wie können wir eine so günstige und effiziente Infrastruktur aufbauen, dass wir nachhaltig daraus ein Geschäftsmodell machen können. Das ist uns gelungen und skaliert jetzt auch. Dann auf der anderen Seite bei uns aber eben auch sehr wichtig, dass dieser Preisvorteil keinen Kompromiss bei der Qualität und Sicherheit hat. Ja, und deswegen war uns eben auch die eigene Banklizenz so elementar wichtig. Und auch zum Beispiel sowas wie die Kurspreisbindung an Xetra, die man bei Lang und Schwarz hat. Dass wir wirklich sagen, wir können guten und besten Gewissens den Kunden provisionsfreien Handel anbieten und somit eigentlich auch einen Broker aufbauen, den wir selber gerne nutzen würden. Ich glaube, das ist immer das Credo von vielen Gründern, was wir auch immer sehr, sehr ernst genommen haben.
Mhm, ja, super. Ich meine, es ist ja was Besseres, wenn man sein eigenes Produkt nutzt dann optimal. Sag mal, wenn man so zurückschaut, also 2015 haben wir uns auf dem Hackathon getroffen, 2019, ich glaube im November oder so war das, meine ich, seid ihr live gegangen. Wenn du jetzt mal zurückschaust, was waren denn so die wichtigsten Meilensteine in dieser Zeit bis zum Live-Gang?
Also wir sind im Mai 19 wirklich gestartet damals mit der Öffnung der Warteliste. Und ich sag mal, es gab so drei wesentliche Punkte. Ja. Das erste ist sicherlich erstmal, dass man sich in diese Idee ein Stück weit verliebt. Also man überlegt sich vieles, wie kann ich dieses Problem, das so dringend ist, nämlich die Kapitalmarktanlage für die Masse lösen und eben dann mit einem provisionsfreien Brokerage-Modell. Und dann macht es irgendwann einen Klick und man denkt sich, das muss ich machen, das ist es. So, das war der erste Meilenstein. Der zweite Meilenstein ist dann sicherlich, dass man bei der BaFin dann den Lizenzantrag stellt für die Bank und damit das erste Mal auf 1.000, 2.000 Seiten wirklich niedergeschrieben hat, wie das Ganze funktionieren soll. Ja, also das war für uns auch wirklich ein extrem wichtiger Prozess, da mal einmal durchzugehen und alles aufzuschreiben, wie diese Bank der Zukunft für uns funktionieren soll.
Also, sind sicherlich diese Punkte, die ihr da aufgeschrieben habt, noch aktuell heute?
So. Klar, also vieles von denen, also man muss über oder fast 1.000 Seiten Unternehmenshandbuch schreiben, wo wirklich jeder Prozess aufgelistet ist für auch ganz viele Edge Cases und vieles von dem ist natürlich weiterentwickelt worden, aber basiert heute noch und funktioniert heute sehr gut. Also das war sicherlich damals ein extrem wichtiger Meilenstein, der auch viel Herzblut gekostet hat. Und dann der dritte Meilenstein natürlich die eigene Banklizenz Ende 2018 und dann Anfang 2019 der erste Trade, was natürlich ein unglaublicher Moment war, dass man das erste Mal quasi das ganze System auch im Live-Gang sehen kann.
Was war der erste Trade? Weißt du es noch?
Klar, nee, das werde ich natürlich nicht so schnell vergessen. Wir haben das damals bei uns im Büro, wir waren noch ein relativ kleines Team, so Public Viewing mäßig gemacht mit so einem Beamer, also erst Onboarding und dann den ersten Trade. Ich muss leider gestehen, ich bin großer Dortmund-Fan, komme auch daher und deswegen war der erste Trade 11 Borussia Dortmund-Aktien und ich hoffe, dass das eine Position ist, die ich in den nächsten Jahren nicht so schnell schließen muss, weil an der hängt man natürlich emotional.
Aber die hast du noch, ja? Also die.
Ja, klar, die ist heilig, ja.
Ja, das ist lustig. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es jetzt, ich weiß nicht genau, ich bin nicht so der Fußballfan, ich weiß auch nicht, wie die Aktie sich entwickelt hat, aber ich glaube ganz gut, gell? In den vergangenen Monaten war das doch eigentlich ganz gut, meine ich. Wenn es Apple oder so gewesen wäre, dann wäre jetzt auch auf jeden Fall schon mal ein schöner Gewinn noch drauf.
Stimmt ja ehrlicherweise leider ein Auf und Ab, sportlich wie an der Börse. Aber das hat natürlich großen ideellen Wert. Und ja, das ist natürlich schon ein cooles Gefühl, wenn dann das Face-ID-Häkchen kommt auf dem iPhone und du siehst dann, im Hintergrund hatten wir ganz viele Systeme, wie dann die Aktie durchfliegt, gebucht wird, das Geld wird disponiert und dann kommt die steueroptimierte Abrechnung, alles in weniger als irgendwie 10, 15 Sekunden. Das war schon ein toller Moment.
Cool. Und heute seid ihr wahrscheinlich, was ihr vorhin erwähnt, die Orders gehen im Wesentlichen, mal die Derivate abgesehen, an Lang und Schwarz, seid ihr einer der mit größten Kunden, würde ich mal vermuten, oder?
Ja, wir sind sicherlich gut gewachsen und haben dann eben auch unseren Marktanteil schnell gefunden. Und ich glaube, alle Partner, die schon früh bei Trade-Projekt mitgeholfen haben, begreifen das jetzt einfach als spannendes Projekt, mit dem sie langfristig dabei sein wollen.
Ja, wir sprechen nachher auch nochmal über den typischen Kunden, wie der ausschaut. Kannst du dich noch an den Tag dann des Live-Gangs erinnern? Also war das der, wo du gesagt hast, Public Viewing gerade, oder war das nochmal, der war später dann wahrscheinlich, oder?
Ja, also wir sind natürlich mit einer Warteliste gestartet, um da einfach einen schrittweisen Einstieg zu machen. Man will ja nicht quasi ein nicht im Live-Betrieb getestetes System dann auf die Kunden loslassen. Aber es war, glaube ich, der 9. Januar damals, wo wir den allerersten externen, also nicht von uns bekannten Kunden geonboardet haben. Und das war natürlich schon ein ganz besonderer Tag, dass man auch wirklich sieht, dass das, was man gebaut hat, auf einmal auch arbeitet, lebt und immer an Fahrt und Größe aufnimmt. Und dann auch wirklich das in die Tat umsetzt, was wir uns so lange gedacht haben.
Wann hattest du denn das erste Mal das Gefühl, dass das, was ihr da gemacht habt, also wirklich gut ankommt? Also gab es da irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, boah, also hey, ich glaube, hey, vielleicht übertrifft es sogar unsere Erwartungen, ich weiß nicht genau, wo die liegen. Gab es da irgendeinen so einen Punkt, wo du gesagt hast, also jetzt, das wird laufen?
Also insofern, wenn man das quasi 4 Jahre macht und auch mit so vielen, sag ich mal, Marktexperten redet, aber auch mit so vielen Kunden redet, auch im Börsenspiel, der immer wieder Feedback bekommt, dann wächst die eigene Überzeugung, dass das nachhaltig erfolgreich sein kann, schon wirklich sehr stark. Ja, und zwar eigentlich immer klar, dass ein Produkt, das Leute dazu befähigt, provisionsfrei, sehr einfach, sehr sicher Geld anzulegen, ein Erfolg sein wird und muss. Ich denke, was hat sich dann einfach ja peu à peu abgezeichnet. Ehrlicherweise gibt es nicht so diesen einen Moment, weil man natürlich dann am Anfang auch sehr langsam wächst. Aber ich glaube, jetzt im Nachgang kann man schon sagen, dass das relativ steigende und sich stärkende Entwicklung genommen hat.
Ich meine, ihr seid ja auch von gerade so in den Social-Media-Kanälen, YouTube, Finanzblogger, da seid ihr ja sehr, sehr positiv in der Kommunikation, also viele haben ja Testberichte, Demos, Musterportfolios oder beziehungsweise Echtdepots in dem Fall ja, werden live präsentiert. Das ist schon was Besonderes. Gibt es so bei klassischen Banken nicht so oft, würde ich sagen, oder?
Ja, ich glaube, wir schätzen uns sehr glücklich, dass unsere Kunden das erste Mal in Anführungszeichen Fan von einer Bank oder von einem Bankangebot werden. Ich glaube, was Ähnliches haben die Challenger-Banken vor einigen Jahren gesehen, dass auf einmal auch ein Girokonto Spaß machen kann. Und das Gleiche hatten wir eben vor mit einem Depotkonto. Ja, also jeder, der heute ein Depot ja eröffnet bei einer der großen Banken und Broker, der ist eigentlich sofort frustriert, warum das so kompliziert ist. Und wir versuchen da eben ein anderes, nämlich positives Erlebnis zu schaffen, das einfach schnell, einfach, friktionslos geht und den Kunden schnell belohnt, indem er einfach anlegen kann. Und wenn das dann eben funktioniert und auch noch provisionsfrei ist, glaube ich, dann weckt das eine gewisse Begeisterung und das schlägt sich dann eben nieder in den vielen Testdepots, Blogs, YouTube-Videos, die wir gesehen haben.
Es gibt ja auch ein paar kritische Punkte. Das ist meistens jetzt während der Corona-Marktturbulenzen gewesen, dass dann das System nicht so hundertprozentig stabil gelaufen ist. Magst du da vielleicht kurz ein, zwei Sätze dazu sagen? Weil es gibt sicherlich valide Gründe, ich vermute einfach mal Lastgründe, die dazu geführt haben.
Genau, also ich glaube, das muss man also immer von zwei Seiten betrachten. Also zunächst einmal sehen wir eine oder haben wir eine Volatilität und auch eine Dramatik an den Kapitalmärkten gesehen, die man, glaube ich, in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren nicht gesehen hat im Monat März und April. Und soweit wie ich das beurteilen kann, standen da viele Broker auch auf der ganzen Welt. Also man sieht es ja auch in Amerika bei unserem Pendant immer wieder vor Herausforderungen, weil es einfach ungekannte Lasten, ungekannte Zugriffe gab. Und da tut sich dann das auch noch so groß getestete IT-System irgendwann schwer, das zu verarbeiten. So. Der zweite Punkt ist dann der Umgang mit so etwas. Also uns war immer klar, auch wieder nach dem Credo, ein Broker, den wir selber nutzen wollen würden, dass wir alles Menschenmögliche tun, um den Kunden halt für ihren Schaden kulant zu behandeln und ihn da auch quasi richtig zu stellen. Das gelingt bei so komplexen Geschäften natürlich nicht immer und sicherlich wird es jetzt auch einige Hörer geben, die sagen, oh Gott, bei mir das nicht funktioniert, aber ich kann versichern, wir haben massiv Ressourcen investiert, sowohl die Systeme einmal zu skalieren und auf der anderen Seite aber eben auch jeden Kunden bestmöglich zu behandeln, dass er das nicht als negative Erfahrung wahrnimmt, denn ich sehe schon ein Stück weit auch da gerade eine Chance drin, dass aufgrund der aktuellen Marktsituation viele Leute das erste Mal angefangen haben, sich mit dem Thema Kapitalmarkt auseinanderzusetzen. Und diese Begeisterung wollen wir natürlich dann für uns auch behalten.
Ja, ich meine, wir haben das bei uns auf der Webseite auch gemerkt. Die hat sich von Januar, Februar, März, April, hat die sich im Prinzip von Monat zu Monat fast verdoppelt. Jetzt ist es natürlich wieder ruhiger geworden. Und wenn man sich andere Medienberichte von anderen Banken anschaut, da waren ja auch ganz viele neue Depoteröffnungen. Und ihr hattet ja auch ein bisschen zu kämpfen mit dem Kundenansturm, was ja alles positiv ist. Also ist ja schön, wenn sich Leute dann auch in schwierigen Phasen dann doch vielleicht überlegen, mal was für die Altersvorsorge zu tun oder einfach mal in den Kapitalmarkt einzusteigen. Also ich sehe das alles sehr, sehr positiv und finde ich einen guten Ansatz, dann zu sagen, okay, man versucht einfach gerade Neuansteigern da ein bisschen noch an der Seite zu stehen, die jetzt vielleicht aufgrund von den Marktverwirrungen jetzt kurzfristig mal eine negative Erfahrung gemacht haben.
Ja. Definitiv.
Ich kann mich aber auch erinnern, ich war ja selber mal 6 Jahre bei der DRB Bank in München, also bevor es Consorsbank wurde, im Produktmanagement. Und ich habe da angefangen im Januar 2000, also sozusagen in der Anfangsphase dieses neuen Markthypes und dann natürlich auch die Rückgangphase. Ich bin im Oktober 2005 da weggegangen. Und ich kann mich noch gut erinnern, es gab regelmäßig Probleme, dass die Kunden sich nicht einloggen konnten ins System, weil einfach auch in bestimmten Marktphasen so ein Andrang war, dass die Systeme nicht mehr funktioniert haben. Und da gab es auch noch andere Probleme. Ich kann mich noch an eine Anekdote erinnern. Da hatte das Banksystem, das kann bei euch nicht passieren, weil ihr habt ein eigenes entwickelt, aber das Banksystem, was die DRB Bank damals genutzt hatte, war das gleiche, was damals Pulsiv hieß der Broker, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo der heute ist, auch genutzt hat. Und dann hatten sich dann DRB Bank Kunden eingeloggt und waren aber plötzlich auf der Login-Seite von Pulsiv. Da war auf jeden Fall auch immer viel los zu der Zeit und das hat sich natürlich mittlerweile alles deutlich professionalisiert. Die Systeme sind für entsprechende Kunden auch ausgerichtet. Ja, und das,
ja. Ja, ich glaube, man muss es auch so ein bisschen vielleicht dann auch als Chance begreifen für die eigenen Systeme, denn ich gehe schon davon aus, dass wir vergleichbare Situationen hoffentlich in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren nicht so oft oder so schnell wiedersehen werden. Und wir für uns haben viel Geld und viel Zeit und viele Stunden investiert, um die Systeme langfristig und nachhaltig auszubauen. Und da profitieren wir natürlich gerade schon stark von. Also das hatten wir ja die letzten Tage auch wieder, 1-2 turbulente Tage wegen der Wirecard-Situation. Da hat zum Beispiel alles gehalten, obwohl der Ansturm an gewissen Momenten doch mal deutlich größer war als zu den Hochzeiten der Corona-Situation.
Da ist ja dann auch immer eine Frage, ob der Makler dahinter, in dem Fall Lang und Schwarz, ob das da auch alles so funktioniert. Weil oftmals liegt es ja vielleicht gar nicht an euch. Es kann ja auch sein, dass der Makler gerade bei der Preisstellung Probleme hat oder sonstige Probleme mit der Kursstellung.
Ja, obwohl auch da haben wir sehr schnell reagiert. Also schon am Anfang der Corona-Zeit haben wir ein voll redundantes System über einen zweiten Market Maker aufgebaut, das dann im Falle von solchen Engpässen umswitcht, um da den Kunden ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, das spiegelt wieder sehr klar wieder, wo die Vorteile der eigenen Infrastruktur und Regulierung liegen. Da, wo bei anderen vielleicht Projekte von mehreren Monaten oder vielleicht sogar Jahren hochgezogen werden, können wir eigentlich in wenigen Wochen reagieren und dann auf solche Situationen Anpassungen vornehmen.
Das heißt, momentan handelt ihr mit Lang und Schwarz, aber wenn da jetzt aus irgendeinem Grund was nicht funktionieren würde, dann würdet ihr zu einer zweiten Makler wechseln.
Genau, dann switcht das eben rüber, voll automatisiert, wenn gewisse Szenarien eintreten. Und das haben wir wirklich innerhalb von wenigen Wochen, sag ich mal, identifiziert, dieses Problem, und dann auch während Corona vom Homeoffice aus implementiert und live geschaltet und auch in Betrieb genommen. Und das hat uns wirklich geholfen, da auch den Kunden immer wieder auch in kniffligen Situationen ein gutes Angebot bereitzustellen.
Aber der Kunde merkt das jetzt nicht, wo er handelt. Oder also ist
er kriegt das angezeigt, sicherlich. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie im Hintergrund passiert, aber er muss dazu jetzt nichts tun. Das ist quasi so ein Fallback-Mechanismus, der einfach vonstatten geht, wenn gewisse Sachen funktionieren.
Aber ist jetzt nicht geplant, dann künftig dem Kunden auch die Wahl zu geben, dass oder das Versprechen vielleicht, dass man sagt, du kannst immer beim besten unserer Partner handeln oder schaltet ihr einfach immer den aktuellsten Kurs, den besten Kurs sozusagen zum Kauf und Verkauf in die App und dann handelt der Kunde dann immer auf den Partner?
Ja, also das ist eine Frage, die wir lange vor dieser Situation uns natürlich immer sehr im Detail angeguckt haben. Ja, wieder Credo, wir wollen einen Broker bauen, den wir selber nutzen wollen würden. Offen gesprochen ist der Spread meistens nicht immer die einzige Determinante für das beste Angebot, nicht Markttiefe, Ausführungsqualität etc. pp. Sind da auch entscheidend. Und unser Versprechen ist, dass man bei Trade Republic provisionsfrei zu dann deren Xetra-Zeiten gebundenen Kursen handeln kann, zu den angezeigten Kursen, dass dann auch eine Ausführung passiert. Das ist, denke ich, bei uns der Fall. Und welcher Makler im Hintergrund steht, ist dann eine davon losgelöste Frage. Und uns ist ganz wichtig eigentlich, dass man diese ganze Komplexität Dimension, die noch heute vorherrscht, nämlich des Auswahls von 10, 15, 20 Handelsplätzen eigentlich wegnimmt, weil wir haben herausgefunden in vielen Kundengesprächen, dass das eigentlich viel mehr verwirrt als hilft und in den meisten Fällen eigentlich gar keinen Kundennutzen hat.
Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich ist es jetzt salopp gesagt auch egal, wenn man eine Apple-Aktie, eine Telekom-Aktie oder eine Siemens-Aktie handelt, wird wahrscheinlich erstmal eher relevant, wenn man, sagen wir mal, sehr spezielle Werte, so Nischenaktien oder sowas handelt, aber üblicherweise 90% des Umsatzes geht eher auf eine Handvoll Aktien, würde ich mal sagen, ja.
Genau, das ist für den Massenmarkt, glaube ich, die richtige Antwort auf die Probleme oder die Herausforderungen, die es hat, nämlich einfach Aktien zu handeln.
Ja. Im März, April haben wir ja schon gerade gesprochen, starker Andrang von bestehenden Kunden, aber auch von Neukunden. Was ist das für ein Gefühl, wenn man, also ich stelle mir das so vor, man sieht sozusagen eine Warteschleife von allen Kunden, die meinetwegen bei der Legitimation hängen geblieben sind oder warten, bis das System überhaupt wieder neue Kunden aufnimmt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann merkt, Mist, da könnte man eigentlich viel mehr Kunden gewinnen, aber die hängen alle irgendwo in so einer Schleife?
Also zuerst einmal schätzen wir uns wirklich sehr glücklich, dass es eigentlich bei uns intern keine Engpässe gab. Ich meine, die Depotöffnung ist nicht nur kundenseitig, sondern bei uns auch im Banking Backoffice vollautomatisiert. Also demnach können wir eigentlich eine sehr, sehr große Anzahl von Depotöffnungen täglich processen. Die Herausforderung, die dann auf einmal kam, war die Tatsache dessen, dass aufgrund von den Gesundheitsbeschränkungen oder Vorsichtsmaßnahmen auf einmal die Identifikationszentren der Videoidentifizierungsdienstleister nicht mehr auf Vollbesetzung gelaufen sind. Ah, okay. Weil es gab ja das Abstandsregelung. Und das war natürlich dann das Bottleneck, ne, dass du irgendwie normalerweise gewohnt warst, irgendwie x-hundert Kunden gleichzeitig zu processen. Und wenn da aber halt nur die Hälfte von Agenten sitzen, geht das de facto nicht mehr. Das haben wir dann versucht zu erklären, auch den Kunden. Und viele von denen haben es dann einfach später nochmal versucht. Aber da bin ich ganz ehrlich, das ist, glaube ich, eine Situation der höheren Gewalt, die man als Bank oder Broker nicht wirklich beeinflussen kann.
Nee, aber es ist natürlich für einen selber blöd, könnte ich mir, das war ja die Frage eben, fühlt sich's an? Es fühlt sich wahrscheinlich doof an, weil man merkt, man könnte eigentlich mehr Kunden gewinnen, aber es hängt jetzt gerade an der Stelle, die man auch nur zum Teil beeinflussen kann.
Ja, das ist richtig.
Ihr habt ja auch eine sehr enge Beziehung zu Sino AG, ist ja ein Broker auch, der sehr auf sehr hochprofessionelle, sehr viel tradende Kunden spezialisiert ist. Magst du da vielleicht kurz mal ein bisschen was zu der Zusammenarbeit sagen, wie ihr dazu, welche Rolle Sino für euch eigentlich steht oder spielt oder was auch Sino für eine Rolle beim Aufbau von Trade Republic gespielt hat?
Gerne, ja. Also wenn man halt mit so einer Ambition da steht, dass man eine eigene Bank gründen will und die Technologie dafür auch aufbauen will, dann ist das vielleicht am Anfang nicht sofort ein Case, der Venture Capital relevant ist, weil das hochreguliert ist. Etc. Das heißt, man muss eigentlich einen Partner finden, der sich in diesem hochregulierten Umfeld sehr wohlfühlt, Expertise hat, Netzwerk hat und eben aber auch die nötigen finanziellen Mittel, um diesen Weg am Anfang anzuschieben. Und da haben wir mit der Sino und dem Vorstand Ingo Hillen wirklich auch den bestmöglichen Partner gefunden seinerzeit, um da gemeinsam das anzuschieben. Und wir schätzen uns sehr glücklich eben, dass jemand so früh so stark an uns geglaubt hat, dass wir diesen Weg gehen können und uns da begleitet.
Ich glaube, den Aktionären hat es auch bisher ganz gut gefallen von der Sino AG, wenn man den Aktienkurs so verfolgt. Habt ihr denn damals mit anderen Banken auch gesprochen? Also heute ist ja so ein bisschen die Baader Bank, würde ich mal sagen, einer der Banken, die sich da auch in dem Bereich sagen wir mal, Depotführung und angeschlossener Handel positioniert hat. Die DRB Bank auch sicherlich wird von einigen Online-Banken, sagen wir mal, Gratis-Brokern oder Fintechs genutzt. Habt ihr damals mit denen auch gesprochen? Wie waren da so die Erfahrungen?
Ja, also ich glaube, in dieser Zeit von 2015 bis 2019 haben wir sicherlich eigentlich mit allen Marktteilnehmern in irgendeiner Form Beziehungen aufgebaut und uns auch viele Setups angeguckt, aber eigentlich immer wieder festgestellt, dass der schnellste Weg zum Ziel nicht immer der beste ist. Ja, also sicherlich wäre es auch uns möglich gewesen, in den Anfangsjahren da so ein provisionsfreies Angebot hinzustellen, so wie es jetzt manche andere Anbieter auch nach unserem Start gemacht haben, waren aber davon überzeugt, dass halt eben diese Grundlageninnovation der eigenen Bank, der eigenen Technologie, der eigenen Lizenz, das ist, was das Problem nachhaltig löst und langfristig dich befähigt, da Innovationskraft zu haben. Ja, ich glaube, die anderen Setups funktionieren heute gut, aber wir wollten eben was bauen, was auch morgen übermorgen Innovationen liefern kann.
Und dazu braucht man eine eigene Plattform. Ihr habt ja jetzt Österreich auch schon als Markt entdeckt. Ist es so der, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, ist es so die Strategie wie Number 26, einfach jetzt möglichst schnell in möglichst vielen Ländern zu starten? Oder sagt ihr, nee, wir wollen zum Beispiel mehr im deutschsprachigen Raum bleiben, aber da dann die Produkte ausweiten, stärkeres Kundenwachstum haben?
Also Trade Republic ist immer als europäisches Projekt gedacht worden. Ja, also uns war klar, dass das Problem, das die deutschen Anleger haben, auch alle anderen Anleger im Kontinentaleuropa haben. Ja, also muss man das, bei uns die Ambition immer wichtig, das dahingehend auch auszurichten. Auf der anderen Seite sind wir aber auch davon überzeugt, dass ein Anführungszeichen Premium-Angebot, also was auf die jeweiligen Märkte, auf die jeweiligen Eigenschaften und Gewohnheiten der Menschen zugeschnitten ist, sehr wichtig ist. Ja, auch hier das schnellste Weg zum Ziel ist nicht immer der beste, sondern ein ausgereiftes Produkt. Und da beschäftigen wir uns gerade mit verschiedenen Märkten, verschiedenen Situationen. Und natürlich unsere eigene Plattformlizenz befähigt uns dazu, eben auch solche Schritte nachhaltig zu tätigen.
Was sind so die aus deiner Sicht interessantesten Märkte in Europa für so ein Angebot, wie ihr habt, ohne jetzt, dass ihr konkret sagen müsst, genau in diese Märkte gehen wir rein?
Gut. Nein, ich glaube, es gibt die drei großen Volkswirtschaften, nicht? Also Spanien, Italien, Frankreich, die alle für sich genommen sehr interessant sind, die eigentlich auch von der Demografie und den Problemstellungen her sehr, sehr ähnlich sind mit Deutschland. Also auch dort gibt es eine Vielzahl von alten Brokern oder etablierten Brokerspielern, nenne ich es mal, mit ähnlichen Produkten und teuren Produkten. Von daher ist die Disruptionskraft unseres Angebots dort auch gegeben. Wie dann dort die einzelnen steuerlichen Setups und Regeln aussehen, das kennen wir ja auch von Deutschland. Das ist dann immer Einzelfallentscheidung. Und damit setzen wir uns gerade sehr intensiv auseinander.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch, es klingt irgendwie immer alles so einfach, aber der Teufel steckt dann da im Detail und jedes Land hat dann doch wieder unterschiedliche Sonderbedingungen, kann ich mir gut vorstellen, obwohl alles Europa ist, aber dann gibt es wieder unterschiedliche Abwicklungswege, dann habt ihr unterschiedliche Börsen, der Marktteilnehmer sind wieder andere, kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist. Steuerliche Themen ja vielleicht auch, oder? In jedem europäischen Land ist ja das anders besteuert auch.
Definitiv. Also in Europa haben wir einen großen Flickenteppich, aber ich denke, das haben wir auch schon in Deutschland ja mit großem Herzblut betrieben. Die Lösung, die am Ende von so einem Weg steht, ist halt so stark und auch so wichtig für die Probleme, die die Menschen eigentlich haben, dass sich die Mühe lohnt, da diese ganzen Gräben zu überspringen und da Lösungen zu finden, wo andere vielleicht keine gefunden haben. Und diese Fleißarbeit machen wir jetzt ganz bewusst, weil wir glauben, dass ja provisionsfreies Anlegen sparen eigentlich für Gesamtkontinentaleuropa ein spannendes Produkt ist.
Gibt es denn in Europa vergleichbare Anbieter wie euch? Also ist jetzt gar keiner bekannt. Also
ja, es gibt sicherlich jetzt eine Handvoll Anbieter, die provisionsfreien Handel anbieten.
Ja, in den einzelnen Ländern vielleicht schon, aber dass es jetzt einen gibt, der so wirklich gleich 3, 4, 5 Länder aktiv ist.
Einen aktiven Anbieter gibt es hier noch nicht. Also wie gesagt, weil das einfach auch mit einer Drittinfrastruktur einer bestehenden Bank eines Landes eben schwierig ist zu replizieren, ist das, glaube ich, noch eine große Herausforderung, die viele haben. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Opportunität.
Ich meine, für euch ist dann wahrscheinlich gut, ihr müsst euch im Prinzip ja nur eine Abwicklungsbank dann jeweils suchen und einen Broker, also den Makler sozusagen, weil die ganze Technik und so, die habt ihr ja selber.
Genau, es gibt ganz, ganz verschiedene Denkszenarien, wie man so ein Produkt skalieren kann. Und genau, die evaluieren wir gerade alle. Und sind da gute Dinge, dass uns dort auch smarte Lösungen einfallen werden.
Na super, dann wünsche ich da mal viel Glück. Ist bestimmt spannend auch, ja. Wollen wir vielleicht mal zu dem Thema Kunde gehen? Wie sieht denn so ein typischer Kunde von euch aus? Sind es eher junge Neueinsteiger, Kunden mit richtig großen Depots, viel Trader, Investoren, Sparplananleger? Was wie sieht denn so die Kundschaft aus? Kannst du darüber was sagen?
Ja, und das ist ehrlicherweise eigentlich, glaube ich, eine der größten Überraschungen, die wir auch am Anfang gesehen haben. Den Trade Republic-Kunden gibt es nicht. Man darf das Wort nicht zu oft bemühen, aber die Kunden, die wir heute sehen, kommen eigentlich aus der viel zitierten Mitte der Gesellschaft. Bedeutet also Leute eigentlich aller Alterskohorten, die sich, sage ich mal, vom Verhalten kategorisieren lassen in, wir nennen es immer Sparer, Investor, Händler. Ja, also Sparer, wirklich der langfristige Sparplankunde, die sicherlich auch auf eurer Plattform zu vielen unterwegs sind. Dann Investoren, also Leute, die eher value-getrieben, ich nenne es jetzt mal Warren Buffett-like, investieren, betrachten und das mittelfristig tun. Und dem Händler. Und das teilt sich eigentlich relativ gleichmäßig auf, ja, auch über die Altersklassen. Was wir sehen und was uns eigentlich wirklich sehr überzeugt ist, dass halt eben ein Drittel unserer Kunden ihre allererste Aktie bei Trade Republic kaufen. Also wir erweitern den Markt und richten uns halt eben auch besonders an Leute, die vielleicht sich jetzt noch nicht befähigt gefühlt haben, von den aktuellen Angeboten das zu tun. Und das ist natürlich eine Zahl, die uns sehr erwartungsvoll stimmt für die Zukunft.
Ja, ist wirklich interessant. Es ist eigentlich so, wenn man es schon sagen kann, traurig, dass die klassischen Online-Banken, die ja auch mal die Innovatoren waren, also DRB Bank, Consorsbank, das sind ja alles Unternehmen, die damals den Online-Handel sozusagen ja schon mal revolutioniert haben, indem sie ihn von den Filialen sozusagen in die Direktbankenwelt, in die Internetwelt geholt haben. Und die haben es irgendwie nicht hingekriegt, über die Jahre hinweg wirklich an Massen an Neukunden zu gewinnen. Und den Neo-Brokern über Smartphone, denen gelingt es jetzt. Scheint ja so zu sein.
Also es gibt sicherlich auch einen Trend, der sich auch in Amerika ja abzeichnet, dass das quasi durch diesen mobilen Handel man neue Leute auch für dieses Segment begeistert. Ich glaube, bei vielen hat es auch schon Klick gemacht, dass sie eigentlich anlegen und investieren müssen. Also dieses Erkenntnisproblem hat man eigentlich gar nicht mehr, weil auch eben Angebote wie zum Beispiel dieser Podcast und andere Influencer etc. da in den letzten Jahren eine herausragende Arbeit gemacht haben, einfach den Leuten zu erklären und zu erzählen, warum Anlage sinnvoll ist. Und diese Leute brauchen am Ende des Tages eigentlich nur ein einfaches Werkzeug, ein Tool, um diese schon längst getroffene Entscheidung herauszuführen.
Ja, es gibt jetzt ja auch in den letzten Wochen so ein paar kritische Punkte, dass diese, sagen wir mal, Robinhood-Kunden, also symbolisch, Robinhood symbolisch dafür stehend, dass es neue Anleger sind, die an den Markt kommen, dass die im Rahmen dieser ganzen Marktverwirrungen teilweise auch herbe Verluste erlitten haben. Wie ist das so bei euch? Habt ihr eher, sagen wir mal, Kunden, die wissen, was sie machen? Oder hast du manchmal so den Eindruck, die machen das halt, weil es besonders hip ist, gerade mal eine Aktie zu kaufen?
Auch das ist ein überraschender Punkt, das sehen wir eben nämlich ausdrücklich nicht. Es gibt Leute, die dann eben wirklich ihre allererste Aktie kaufen, nach eigenen Aussagen, und die quasi im Investitionsverhalten und auch in den Entscheidungen, die sie treffen, mich immer wieder überraschen, wie quasi schon fit die sind. Das ist auch wieder quasi ein Datenpunkt, der diese These unterstreicht, dass das Finanzwissen in Deutschland eigentlich schon extrem angestiegen ist in den letzten Jahren. Ja, also die Tatsache, dass halt ein Sparplan in den und den Indiz sinnvoll ist, über die und die Raten, haben viele eigentlich schon begriffen. Und so fangen sie dann eben damit an, auch sicherlich mit kleinen Beträgen. Dazu befähigen einen ja auch quasi provisionsfreie Order und kostenlose Sparpläne. Und dann sich halt langsam peu à peu in andere Assetklassen vortasten. Und was wir bis hierhin, das muss natürlich auch immer Vorsicht genießen, aber bis hierhin nicht sehen, ist eine Überhitzung oder ein aus meiner Sicht zu riskantes Anlageverhalten. Sondern Leute scheinen wirklich mittel- bis langfristig zu investieren. Und das stimmt uns eigentlich so positiv, dass anders als vielleicht andere Entwicklungen, die so ähnlich waren wie diese hier, nicht einen Swingback haben, die dazu führen, dass Leute sich die Finger verbrennen und dann wieder andere Sachen machen.
Ja, den Eindruck haben wir allerdings auch. Ja, wir haben ja so eine recht große Gruppe auf Facebook zum Thema ETFs. 23.000 oder 24.000 Mitglieder sind da drin. Und wenn man da so die Fragen verfolgt oder auch die Diskussionen, dann ist das immer alles sehr durchdacht. Ja, also da ist jetzt keiner, der sagt, hey, ich will 100% in den Nasdaq 100 ETF investieren, weil ich glaube, der steigt weiter, sondern da ist immer ein Portfolio-Gedanke, ein Portfolio-Ansatz dahinter, wo genau überlegt wird, habe ich Überschneidungen, was ja bei ETFs leicht passieren kann. Und das stimmt mich eigentlich auch sehr positiv, dass das dass da mehr Substanz dahinter ist, wie vielleicht, sagen wir mal, im neuen Markt, ja, wo die Leute vielleicht eher blauäugig irgendwelche Neuemissionen gekauft haben und dann am Ende irgendwie verbrannt waren.
Definitiv, ja.
Bietet ihr im Prinzip Aktienhandel an, ETF-Handel, dann habt ihr, sagen wir mal, Trading-Produkte über euren Partner HSBC und dann vielleicht noch als separates Produkt den ETF-Sparplan. Was sind denn so die Produkttypen, die am meisten gehandelt werden?
Also ja, auch das wirklich ist sehr gleichmäßig verteilt anhand dieser drei Kohorten, nicht? Also Sparer, Investor, Trader, Händler. Die einen bevorzugen sicherlich dann halt ja Derivate, um halt kurzfristige Marktchancen wahrzunehmen, und dann aber auch ein großer Teil investiert eben in Sparpläne und tastet sich so ran. Also man kann sagen, vom täglichen Handel ist sicherlich das dominierend bei uns, was auch an den normalen Börsen und im Markt einfach gerade spannend ist. Aber von den Assetklassen her gibt es da eigentlich nichts, was jetzt besonders raussticht, sondern es ist wirklich ja bunt gemischt, breit verteilt. Für jedes Investmentziel, für jede Investmentphilosophie ist da ein Produkt da, das die Leute dann auch nutzen.
So Zahlen veröffentlicht ihr noch nicht, oder? Wenn ich dich jetzt frage, wie viel Kundengelder verwaltet ihr oder habt ihr in der Betreuung oder wie viel Trades macht ihr am Tag? Das sind alles Zahlen, die nicht veröffentlicht werden.
Nee, genau. Gerade veröffentlichen wir nichts. Wir haben immer die 150.000 Kunden announced, die wir hatten, um halt zu verdeutlichen, dass das keine Eintagsfliege im Essen, sondern schon mehrere tausend Deutsche das nutzen, ja, und auch gerade tun. Aber darüber hinaus freuen wir uns über jeden weiteren Kunden.
Ja, super. Kann ich auch verstehen. Also so Zahlen sind ja wirklich internes, und da möchte man ja auch gesteuert, wenn man was veröffentlicht, das ein bisschen gesteuert machen. Viele User von uns fragen wiederum uns auch an, wie es denn da mit dem Produktangebot so weitergeht. Da kriegt ihr wahrscheinlich auch viele Anfragen, und ich glaube, das, was worauf viele wirklich warten, ist das Thema Aktiensparpläne, vielleicht sogar auch noch Fondssparpläne, also nicht ETFs, sondern klassische Fonds. Was kann man denn da erwarten? Gibt es da einen kleinen Hoffnungsschimmer?
Also sicherlich steht das Thema Sparen und Investieren für uns ganz oben auf der Agenda, ja, weil wir glauben, das ist das Produkt, das viele Leute eben das erstmalig begeistert für Kapitalmarktanlage. Da arbeiten wir, glaube ich, gerade an sehr spannenden Funktionalitäten, die das leichter macht, vor allem auch, sage ich mal, diesen Portfolio-Diversifikationsgedanken. Und jeder, ja, Trade Republic-Kunde heute und auch die es noch werden wollen, können sich eigentlich freuen über ein, ja, gesamten Blumenstrauß an Funktionalitäten, die in den nächsten 12 Monaten noch kommen werden, die das ja investieren, handeln, sparen und Kapitalmarkt noch mal einfacher und günstiger machen, als es heute der Fall ist.
Aber konkret kannst du noch nichts sagen.
Nee, wir announcen Features, wenn sie fertig sind, und da kommen genau noch viele spannende Sachen.
Okay. Gibt es denn von eurer Sicht oder aus eurer Sicht heraus, was sind denn so die größten Wünsche von Kunden? Ist das so, was ich schon gesagt habe, Aktiensparpläne, oder gibt es da noch ganz andere Wünsche?
Es ist eine breite Range, ja, oder ein breites Feld an Wünschen, die wir sehen, jeweils auch immer nach dem eigenen Investment-Style. Also jemand, der eher kurzfristig handelt, wünscht sich halt weitere Orderarten oder andere Charttechniken. Jemand, der spart, dann im Aktiensparpläne. Jemand, der investiert, vielleicht mehr Informationsangebote. Offen gesprochen, nehmen wir die alle auf und bewerten die, versuchen die einfach in so ein Produkt einfließen zu lassen, um da halt langfristig ein Produkt aufzubauen, was sich auch dann extrem weiterentwickelt von dem, was ein Broker heute ist. Ja, also keiner sagt ja, dass wir uns mal in 5 Jahren so anfühlen wollen und sollen, wie es vielleicht andere große Banken und Broker tun, sondern wir wollen bewusst auch da Neuland betreten, neue Produkte, neue Funktionen hinzufügen, die es heute noch gar nicht gibt im Markt.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen Also ich als Kunde, ich bin ja auch Kunde, hätte die Erwartung, überrascht mich mal mit neuen Sachen, die ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich die brauche. Ich hätte schon ein paar Ideen, aber ich sage dir jetzt mal nichts. du kannst es dann eben nicht kommentieren. Aber wenn da das eine oder andere kommt, würde ich mich sehr freuen. Das finde ich nämlich ganz witzig. Gibt ja auch in Amerika viele Sachen, die es hier bei uns nicht gibt. Und ich mich die ganze Zeit frage, warum bringt es nicht endlich mal der Bank raus? Das wäre wirklich eine witzige Geschichte. Super. Ja, vielleicht noch, wenn man mal den letzten Themenblock noch anschaut, den ich mir überlegt hatte, weil da finde ich nämlich auch ein paar Aspekte ganz spannend. Ihr habt ja kürzlich eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben, die ja auch auf jeden Fall unter den, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber Top 10 in Deutschland in diesem Jahr zählt. 62 Millionen Euro habt ihr eingenommen. Und von auch sehr, sehr namhaften Partnern oder Investoren, kommen wir gleich nochmal dazu. Was mich aber erstmal interessieren würde, als ihr vor 5 Jahren sozusagen mit dem Angebot angefangen habt, hast du dir das erträumen können, dass ihr so wenige Jahre später so eine Finanzierungsrunde abschließt?
Also man hat sicherlich schon eine Vorstellung davon, dass wenn man das, was man wirklich vorhat, nämlich eine Trillion-Dollar-Industrie wie eben das Brokerage aufzuräumen und da frischen Wind reinzubringen, dass das Geld kosten wird und dass man da auch halt nachhaltig investieren muss in Systeme, in Technik, in Köpfe und in Wachstum. Deswegen war uns klar, dass dieser Weg eigentlich immer viel Kapital benötigen wird. Auf der anderen Seite muss man aber sicherlich auch ganz ehrlich sagen, dass wir immer mit einer ganz, ganz großen Portion Demut rangegangen sind. Ja, also für uns war immer klar, erst die harte Arbeit, erst die viele Dokumentationen und Prozesse für die BaFin und die vielen Partner etc. Und dann kann man über irgendwelche Millionenfinanzierung träumen. Eine Finanzierung ist kein Selbstzweck, sondern muss erarbeitet werden. Genau, also um das so zu beantworten, ich glaube, damals haben wir das sicherlich gehofft, aber uns war immer klar, dass da bis dahin noch ganz viel harte, ehrliche Arbeit notwendig ist.
Und jetzt habt ihr einen dicken Fisch geangelt mit der letzten Finanzierungsrunde. Peter Thiel ist ja erster Finanzier, würde ich mal sagen, von Facebook und noch Gründer von vielen, vielen anderen bekannten Unternehmen. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen oder wie war das? Wie ist das abgelaufen?
Ja, also zunächst einmal, glaube ich, sind wir mit allen Investoren eigentlich sehr glücklich angefangen, von der Sino, die uns am Anfang geholfen hat, über dann in der Series A Finanzierung, vor allem Creandum Projekt A, Creandum, die ja auch Spotify sehr früh investiert haben, uns da auch viel geholfen haben und dann jetzt eben in der nächsten Runde ja Peter Thiel. Ja, das ist ein Kontakt, der baut sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre auf. Ich glaube, Peter Thiel und der Founders Fund sind bekannt dafür, dass sie eben in diese Grundlageninnovationen investieren, ja, also in wirklich technologische Neuerungen. Und da hatten wir sehr früh schon einen sehr offenen Dialog, wie wir den Markt betrachten, wie wir Technologie im Bankensektor betrachten. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir da über viele Sachen ähnlich nachdenken und dass viele Sachen, die damals zum Beispiel auch von PayPal, was der Peter Thiel damit Elon Musk gegründet hat, gar nicht so verschieden sind von dem, was wir heute vortragen und schätzen natürlich jetzt extrem glücklich, dass wir halt ja mit jemandem wie Peter Thiel zusammenarbeiten dürfen und auch diesen Weg gemeinsam gehen dürfen und es ist immer wieder überraschend zu sehen, welch auch klaren Blick Peter Thiel selbst halt eben auf Deutschland und den Markt hier hat. Und wollen jetzt gemeinsam eben auf diese Reise gehen.
Ja, sehr spannend. Und mit was für Argumenten habt ihr dann die Investoren in der letzten Runde überzeugt?
Naja, es ist eigentlich immer eine Frage, wo will man langfristig hin? Nicht? Also wie möchte man sich positionieren? Was ist das Problem, das man eigentlich lösen will? Ja, das ist sicherlich nicht eine weitere App zu bauen, mit der man irgendwie täglich auf Kurse wetten kann, sondern ein Produkt, was Leute zum Anlegen und Sparen befähigt. Und wie möchte man da hinkommen? Und da konnten wir, glaube ich, sehr augenscheinlich vorführen, dass wir mit Technologie und Lizenz ein Setup kreiert haben, was sich wirklich absetzt von den allen anderen Lösungen, die es in Europa gibt. Und hatten dann auf viele Fragen wirklich ähnliche Ansichten. Und dann ergibt sich, glaube ich, gegenseitig ein Gefühl, dass das eine tolle Partnerschaft sein kann, die dann eben in diesem Investment gemündet ist.
Super, wie lange reicht es jetzt, so ein Betrag?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass man als Bank generell sehr nachhaltig finanziert sein muss. Ja, also wir müssen da mehrere hundert Zahlen der BaFin reporten und stehen da im ständigen Austausch. Und eine Banklizenz wird nicht vergeben für einen Einjahres-Businessplan. Ja, also wir sind nachhaltig gerechnet jetzt auch noch eigentlich über Bedarf finanziert und nutzen dieses Geld eben jetzt auch in kluge Köpfe, in gute Technologie, in Wachstum, smarte Features, um das Produkt wirklich, wie angesprochen, nochmal auszuweiten über das, was wir heute haben.
Vielleicht ganz kurz die Expansion Österreich. Wie ist denn da eigentlich der Status? Da seid ihr jetzt schon live, oder?
In Österreich sind wir noch in der Wartelistenphase. Ja, ich glaube, dass die Situation in der Welt und an den Weltmärkten, Kapitalmärkten da sicherlich so ein bisschen was durcheinander gewirbelt hat, weil wir haben ja eben darüber gesprochen, wenn man dann so ein Wachstum auf einmal sieht und aber auch die Hälfte der Belegschaft im Homeoffice hat, dann muss man einfach priorisieren und gucken, was ist jetzt das Ziel. Und unser erstes Ziel ist immer, den aktuellen Kunden die bestmögliche Dienstleistung zu liefern. Deswegen haben wir uns darauf konzentriert, aber haben sicherlich Österreich nicht vergessen und fokussieren uns weiter.
Okay. Abschließend noch eine Frage, die so Wettbewerber, sind eure Wettbewerber jetzt eher die anderen Gratis-Broker, die es so gibt, Low-Cost-Broker, oder ist eure Konkurrenz jetzt eher so eine klassische Online-Bank? Oder sagt ihr, das ist eigentlich gar nicht unsere Wettbewerber, sondern unser Wettbewerber ist, was weiß ich, das Tagesgeldkonto?
Ich denke, es ist eine Mischung aus allen dreien. Ich glaube, die erste Antwort ist, dass es in Deutschland heute 5 Millionen Brokerage-Kunden gibt, die unserer Meinung nach einfach zu viel für eine zu schlechte Dienstleistung bezahlen. Ja, also 5 bis 25 € pro Order, das muss besser gehen, auch mit einem besseren Produkt. Und da wollen wir sicherlich erstmal angreifen und sehen darüber hinaus eben auch, dass wir nachhaltig mit dem, was wir aufgebaut haben, eigentlich versuchen, den Markt zu expandieren und diese vielen Leute abzuholen, die jetzt auch einsteigen wollen. Und es ist ja klar, dass dann in so einem Markt sich viel bewegt. Aber ich glaube, eins steht fest, durch die, sag ich mal, Null- und vielleicht sogar Negativzinsen auf vielen Bankkonten und auch, sag ich mal, den Wegfall des Tagesgeldkontos, stehen viele Menschen da und fragen sich, was jetzt sie machen sollen mit ihrem Geld. Und darauf eine Antwort zu finden, ist, glaube ich, die Frage, die uns alle in diesem Markt umtreibt.
Ja. Und wozu mache ich das überhaupt? Das ist ja das, was wir uns eher auf die Fahne geschrieben haben. Man kann ja heute überall investieren. Man kann durch super Angebote wie euch oder andere kostenlos investieren. Aber die Kernfrage, die, finde ich, sich eigentlich jeder stellt, ist, wie viel muss ich eigentlich fürs Alter sparen, sage ich jetzt mal. Ja? Wie viel brauche ich denn im Alter? Ja? Und das ist ja das, worauf wir uns so ein bisschen ausrichten, um da eben Lösungen zu bieten und dann den Usern eben zu sagen, mach's da, mach's darüber, mach's mit dem Angebot, das ist ein gutes, das ist ein schlechtes.
Ja, da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass da die deutsche Infrastruktur auch eben durch diese vielen Influencer und Informationsangebote schon extrem weit ist, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Ich glaube, wie gesagt, das Finanzwissen hierzulande ist wirklich gestiegen in den letzten Jahren und ich denke, dass genau auf diesem Janusköpfigkeit, ne, also auf der einen Seite Informationsangebote, auf der anderen Seite eben diese Tools, allen voran Trade Republic, die ich befehle, das zu tun, eben eine sehr starke Mischung sind, die viele Leute heutzutage anspricht.
Ja, genau. Ja, super. Du, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich jetzt noch gerne ein kleines Spiel machen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast mit Gerd Kommer gehört hast. Da habe ich das auch schon mal gemacht. Ist aber super simpel. Ich stelle dir jetzt zwei Begriffe zur Auswahl und du musst dich dann immer für einen entscheiden. Also das machen wir 5-mal. Es gibt 5 Runden sozusagen, ja. Und dann kurz begründen, warum du dich für den einen oder den anderen eben entschieden hast. Hast du Lust dazu? Sollen wir das machen? Ja,
klar.
Super simpel. Ich war da sehr gnädig. Also pass auf. Also Aktie oder ETF?
ETF. Ich glaube einfach, dass quasi die langfristige und diversifizierte Investition die Grundlage eines jeden Vermögensstrategie oder Portfoliostrategie sein sollte. Und deswegen ist das eigentlich heute auch mein liebstes Anlageprodukt.
Okay. Porsche oder Tesla?
Porsche. Also ich bin ein großer Freund immer noch von deutscher, ehrlicher Ingenieurskunst. Nicht immer alles, das, was im Marketing gesagt wird, steckt auch drin. Und da finde ich doch schon ein Auto ganz gut, was seit 50 Jahren.
Ja. Was noch einen entsprechenden Sound hat. Du hast ja in München studiert, wenn ich das richtig weiß. Deswegen die nächste Frage, München oder Berlin?
Berlin, ja. Nicht nur privat, aber eben auch beruflich, glaube ich, haben wir gesehen, dass hier das Ökosystem, der Zugang zu Talent und auch sicherlich auch Investoren einfach in Europa einzigartig ist. Manchmal kommt es immer nicht so gut weg, aber ich glaube, was wir hier vorfinden, ist schon eine der spannendsten Ökosysteme, die es gerade gibt in diesem Bereich. Deswegen Berlin.
Sehr gut, wunderbar. Dann kommen wir auch nochmal zu einer Berlin-bezogenen Frage: Currywurst oder Döner?
Currywurst, ganz klar. Ich komme aus Ruhrpott. Da gehört diese ganze Mantaplatte zum täglich Brot.
Gut. Wir hatten vorhin im Team gerade überlegt, was für Fragen wir stellen. Und dann haben wir gedacht, ja, aber dann, wenn er jetzt sagt, er ist Veganer oder isst nur irgendwelche Bowls, dann passt das nicht. Aber ich meine, beides Currywurst oder Döner steht ja beides für Berlin irgendwie, oder?
Das stimmt schon. Aber auch die Frage, ob es Fleisch vegetarisch oder vegan ist, wenn man dann mal eine Weihnachtsfeier mit in Berlin mit seinem Team organisiert, stellen sich auf einmal solche Fragen auch. Deswegen hat sich der Zeitgeist dort auch schon weiterentwickelt.
Ja, sehr gut. Und die letzte Frage, die hat auch was mit deinem Studium zu tun oder wenn ich es richtig gelesen habe, du hast ja zwei Sachen studiert und zwar BWL und Philosophie. Deswegen die Frage, Betriebswirtschaftslehre oder Philosophie?
Ich glaube rückblickend die Philosophie, weil man dann dort auch gelernt hat, unbequeme Fragen zu stellen und auch den Status quo zu hinterfragen, was in vielen Lebensbereichen, allen voran auch jetzt in dem, was wir hier mit Heute Publik tun, immer sehr, sehr hilfreich und sehr gesund war, und ich das Studium wirklich da auch nicht missen wollen würde.
Super, vielen Dank, Christian. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch, ist jetzt knapp eine Stunde geworden. Ich hoffe, es war für dich auch in Ordnung. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch und dem ganzen Team wirklich weiterhin sehr viel Erfolg und viele kreative Ideen mit eurem, sagen wir mal, Projekt, mit eurem Unternehmen Trade Republic. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns in den nächsten Monaten vielleicht bei der einen oder anderen Neuigkeit einfach nochmal unterhalten könnten und dann diese Themen nochmal weiter besprechen.
Klasse, ja, vielen, vielen Dank. Es hat auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, es dauert nicht wieder 5 Jahre, bis wir nochmal reden.
Das sollte man eher schaffen, ja.
Das schaffen wir schon, ja.
Alles klar, super. Also dann gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
Super, vielen Dank.
Ich hoffe, Ihnen hat das Interview mit Christian Hecker gefallen. Künftig möchte ich abwechselnd Experten zu einem Interview einladen. Sie können mir gerne Interviewpartner empfehlen. Senden Sie mir dazu einfach eine E-Mail an podcast@extraetf.com. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr mit wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Noch eine Bitte, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer Podcast-App. Über eine kurze Textbewertung würde ich mich natürlich ganz besonders freuen und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren oder sogar weiterempfehlen. Denn dann verpassen Sie keine Folge mehr mit meinen wertvollen Tipps. Bis zum nächsten Podcast. Darin wird es übrigens um das Thema Dividenden-ETFs gehen. Diese sind für viele Anleger ja von großem Interesse, aber wegen der Corona-Krise sollte man sich da die Indexkonzepte nochmal im Detail ansehen. Und genau das möchte ich in der kommenden Folge machen. Da freue ich mich schon auf Sie. Bis zum nächsten Mal.